Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Micky Beisenherz, Moderator im Westdeutschen Rundfunk oder auch bei NTV, Kolumnist im Stern und auch regelmäßig in der Süddeutschen Zeitung und nicht zuletzt Gastgeber eines der erfolgreichsten deutschen News-Podcasts, Apokalypse und Filtercafé. Mit dieser bestechend guten Idee, dass man dort einen Gast einlädt und mit dem über die Themen des Tages spricht. Micky Beisenherz, herzlich willkommen.
Herr Frenzel, ich habe mir entgegen dem aktuellen Deutschlandtrend für Sie eine frische Unterhose angezogen.
Ach, ist das im Deutschlandtrend?
Ja, jeder vierte Mann wechselt nicht regelmäßig seine Unterwäsche. Nicht jeden Tag. Ja.
Ist das der Habeck-Effekt?
Das ist sehr lustig, weil diesen Gag hatte ich mir selber zurechtgelegt.
Also meine Damen und Herren, das war nicht abgesprochen, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Aber es liegt vielleicht einfach so nah, oder?
Ja, ich musste auch tatsächlich an Waschlappen, Kretschmann und Habeck denken. Aber das ist, nachdem wir Männer uns ja nun über Corona schon mit neuartigen Dingen wie Hände waschen nach dem Toilettengang arrangieren mussten, wollen sie uns jetzt auch noch täglich eine frische Unterhose aufzwingen. Was kommt da noch alles?
Aber das ist natürlich wirklich interessant, diese beiden Großkrisen der letzten Zeit drängen uns ja in unterschiedliche Richtungen. Also erst mehr Hygiene und jetzt, ich würde nicht sagen weniger Hygiene, wie würde man sagen, anders.
Ja, Hygienesensibilität möglicherweise, vielleicht auch kein Überhygienisieren. Man muss ja auch ein Stück weit an seinen pH-Wert denken.
Ne? Mhm. Gibt es irgendeine Relation zwischen dieser Unterhosenfrage und dem politischen Gesamtbild der Sonntagsfrage?
ja, wenn man sich die aktuelle INSA-Umfrage und die AfD anguckt und die Unterhosenbenutzung mancher Männer, muss man sagen, man muss vielleicht wieder auf braune Spuren im Allgemeinen vielleicht mehr achten. Und damit herzlichen Glückwunsch und schönen Tag wünsche ich allen Beteiligten.
Meine Redakteurin fragte vorhin noch, was hast du inhaltlich vor in der Begrüßung? Und dann hat, ich habe was vorbereitet, aber ich gehe davon aus, Micky Beisenherz bringt bestimmt was mit. Ja. Dies ist in dem Fall eingetreten und ich sage an dieser Stelle herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie uns zuhören heute live im Radio.
Oder sind noch welche da? Podcast. Sind jetzt noch welche da?
Falls Sie da sind, schreiben Sie uns. Wenn uns keiner schreibt, machen wir trotzdem weiter.
Machen wir.
Schönen guten Tag.
Ich bin nicht Harald Schmidt. Herr Frenzel, bitte.
Dafür möchte ich an dieser Stelle auch schon mal danken. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen jetzt über eine Regierung, die sich immer offener entzweit oder sollte ich vielleicht besser sagen entdreit. Micky Beisenherz, haben wir da jetzt diese neue Phase bei der Ampel erreicht? Da gab es natürlich bisher immer schon Streit.
Ja.
Aber bis dato immer noch gute Miene und nein und wir verstehen
Schloss
uns.
Schloss Meseberg, man ist vor die Kameras getreten, man war sich einig, man hat gelächelt für die Kinder, hat gesagt, wir raufen uns zusammen, wir bleiben zusammen wegen der Kinder und jetzt tritt Robert Habeck vor diesen was so ein Vorhang, ne? Da der Auftritt bei den Tagesthemen irgendwie unfair oder wird was durchgestochen an die Bild. Das ist so ein bisschen, es fühlt sich für mich an, wie die Union in der Endphase kurz vor dem Bundestagswahlkampf, als eigentlich Paul Ronsheimer von der Bild-Zeitung regelmäßig SMS von, wer war es, ich gehe mal aus, von Jens Spahn und Co. bekommen hat, die gesagt haben, übrigens hier bei der MPK wird gerade Folgendes besprochen. Ich kann gerade nicht reden, ich habe ein Duplo im Mund. Und jetzt ist halt Robert Habeck da und er versucht natürlich auch ein bisschen zusammenzukratzen, was geht.
Ja, aber ich meine, weil Sie gerade gesagt haben, Endphase der Union, wir sind ja eigentlich, also Flitterwochen wäre jetzt übertrieben, aber wir sind ja noch in der Hoffnungsphase einer neuen Koalition oder zumindest in der Phase, wo man denkt.
Der Technologieoffenheit. Naja, die FDP hat halt 5 Landtagswahlen hinter sich, sie ringen auch ein bisschen um Prozente und die Grünen merken natürlich auch, dass sie gerade wieder die neue Verbotspartei, die neue alte Verbotspartei sind und da versucht natürlich Habeck gegenzusteuern und den Leuten weiß zu machen, pass mal auf, wir sind hier die Innovatoren und an uns liegt es nicht, die FDP blockiert halt alles.
Ist das so? Ich spiele uns mal was ein. Ja. Der geschätzte Albrecht von Lucke, ja auch gerne hier zu Gast, der hat gestern Abend mit dem Deutschlandfunk gesprochen und der spricht mittlerweile sogar schon von einer Blockadekoalition.
Dieses Prinzip einer Koalition, die nicht konzertiert zusammenarbeitet, sondern mittlerweile eine regelrechte Blockadekoalition, vor allem aufgrund der Profilierungsbedürfnisse der FDP geworden ist, diese Koalition wird das Land immer mehr in eine Phase bringen, wo man letztlich ein Vertrauen in die Handlungsmächtigkeit verliert. Und das ist natürlich desaströs in dieser Lage, in der wir uns ja wahrscheinlich in der schwersten Krise der Republik seit 75 Jahren befinden.
Das sagt Albrecht von Lucke. Und der ist ja da auch so ein bisschen auf dieser Tour, auf der Sie auch gerade waren. Die FDP ist die Blockadepartei. Alle anderen wollen nach vorne.
Ja.
Ich weiß gar nicht, aber ob dieses Bild auch immer so stimmt.
Die FDP möchte natürlich auch nach vorne, nur halt anders. Ne? Also ich meine, wenn die FDP von Technologieoffenheit spricht, dann kann das natürlich ein Strohmann-Argument sein, um zu sagen, pass auf, wir wollen einfach weiter immer Verbrenner fahren. Aber ich meine, in einem Land wie Deutschland verweist man ja auch nicht umsonst auf Technologieoffenheit. Nur die Autoindustrie will sich auf gewisse Standards verständigen. Man will ja irgendwann auch mal einen Flock einschlagen und sagen, so geht's weiter. Und dazwischen ist die FDP, die sagt, nein, also...
Sie sagt halt nein zu bestimmten Projekten, aber ich würde auch sagen, das Problem ist wahrscheinlich wirklich ganz unterschiedliche Vorstellungen auch an ganz vielen Stellen. Ne? Also Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, diese Frage Verbrenner aus, werden wir am Ende der Sendung auch nochmal drüber sprechen. Aber auch in der Finanzpolitik, das sind halt unterschiedliche Regierungsphilosophien, wie man rangeht.
Ja, der Generalsekretär hat ja gerade noch darauf verwiesen und gesagt, also wir können jetzt auch nicht unbegrenzt Geld ausgeben. Wir sind hier als FDP auch angehalten, das Steuergeld zusammenzuhalten.
Und Sie haben ja auch kein schlechtes Ergebnis bei der Bundestagswahl bekommen. Also können zumindest sagen, 2021.
Lange her, oder?
Ja, es ist immer die Frage, ne? Darf man das Wahlergebnis von vor anderthalb Jahren dann als Maßstab nehmen und sagen, damals haben wir ja den Auftrag bekommen, genau das durchzusetzen? Ich glaube, das ist wahrscheinlich in der Tat auch das große FDP-Problem, diesen Abgleich zu machen.
Also, Sie haben ja auch in den Koalitionsvertrag ja die Note auch mit aufgenommen, dass man bitte in der EU-Kommission nochmal prüfen möge, wie es denn um das Verbrenner aus und die E-Fuels bestellt ist. Das steht ja im Koalitionsvertrag drin, deswegen ist es ja zunächst einmal gar nicht ehrenrührig, darauf zu verweisen und zu sagen, das haben wir doch mal besprochen. Ich fand diesen Vorschlag ganz, wirklich sehr, sehr amüsant eigentlich, dass man sagt, okay, also wir können das mit den Verbrennern machen und den E-Fuels, aber wir müssen eine Technologie einbauen in die Autos, sobald in diesen Verbrenner kein Benzin reinkommt, beziehungsweise kein E-Fuel reinkommt, sondern Benzin,
ganz
dann schaltet sich das Auto ab. Das fand ich,
ich auch toll. Abschaltautomatiken bei Autos, da bin ich tendenziell auch so ein bisschen Zurückhaltung, gerade bei deutschen Herstellern.
Aber gut.
Aber auch das ist ein technologischer Ansatz. Aber nochmal ganz kurz zu dieser großen Frage der Konfliktlinien, Finanzen. Mhm. Da hat ja die FDP nach wie vor, wenn man sich den Deutschlandtrend auch jenseits der Unterhosenfragen anschaut, die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Ja. Und sie hat, und da komme ich jetzt zu ihm, irgendwie auch den Bundeskanzler hinter sich, wobei man weiß es ja immer nicht so ganz genau.
Das ist eine gute Frage. Ne?
Wo ist Olaf Scholz? Also wo er ist, wissen wir mittlerweile. Er tritt auch viel auf, aber wo steht er?
Ja, er wird ja auch im Grunde genommen fast schon von der FDP und von den Grünen öffentlich angezählt. Bitte doch mal, also die Grünen machen das ja auch verstärkt, dass sie sich eigentlich wünschen, im Sinne von, wart mal ab, wenn der Papa nach Hause kommt. Dann gibt es aber hier ein Donnerwetter, nur er taucht halt nicht auf. Denn manchmal hat man das Gefühl, dass er seine kleinen Parteien lieber das ausfechten lässt, was er selber ja auch zu entscheiden hätte. Und man weiß nie genau, wo steht er denn eigentlich? Denn er ist ja jetzt auch kein linker Sozialdemokrat. Man sagt ihm ja durchaus auch eine gewisse Nähe zu diversen FDP-Positionen nach. Und dann denkt er sich, wisst ihr was, macht das mal schön unter euch aus. Und die Schläge hole ich mir in der Öffentlichkeit nicht ab. Und Robert Habeck seinerseits, bei ihm ist es halt so, er hat Ambition, aber wenig Präzision. Also er sagt, klar, auch das Thema Öl- und Gasheizung ist ja eines.
Ja, der Gesetzentwurf war doch noch nicht fertig.
Ja, aber dann darfst du damit nicht andauernd an die Öffentlichkeit gehen. Also die Gasumlage hängt ihm ja immer noch am Bein. Mhm. Und wenn das so weitergeht, und das spürt er ja auch, dann geht er jetzt irgendwann in das öffentliche Bewusstsein ein, als jemand, der zwar schöne Ideen hat und das Land transformieren möchte, aber unsauber arbeitet. Und es gibt ja auch ein paar Belege dafür. Also es ist auch kein Wunder, dass auch er nervös ist und im Zweifel dann auch mal in den Tagesthemen öffentlich auftritt und sagt, pass mal auf, die FDP macht uns hier deutschlandweit die schönen, ambitionierten Klimapläne kaputt.
Robert Habeck ist heute wo? In Dänemark.
Ach Mensch.
Ja, ja.
Ach, wie schön.
Aber da verbieten sich jetzt alle Hamlet-Bilder. Ne? Das hatten wir ja schon bei, Robert Habeck. Micky Beisenherz ist der Mann, den Sie hören, der neben vielen Dingen, die er so macht, unter anderem auch mit Sebastian Fitzek einen Bestseller zusammengeschrieben hat.
Ja, jetzt erinnere ich mich.
Mit dem Titel
Schreib oder stirb.
Schreib oder stirb. Der Mann ist also vom Fach, wenn wir jetzt auf den Preis der Leipziger Buchmesse schauen. Da gab es heute Vormittag die Bekanntgabe.
Sind wir da nominiert?
Nein. Nee, und ich kann Ihnen auch gleich verraten, warum da beispielsweise Micky Beisenherz wahrscheinlich nicht gelandet ist. Es gab heute Vormittag die Bekanntgabe der Nominierten. Drei Kategorien gibt es bei diesem Preis in Leipzig. Das ist anders als in Frankfurt. Es gibt einen Preis für Übersetzung. Es gibt einen Preis im Bereich Sachbuch und natürlich Belletristik. Fangen wir mal damit an. Mhm. wer die Nominierten sind. Das hat uns vorhin unsere Literaturkritikerin Miriam C. ins Mikrofon gesagt. Und sie sagt es einfach viel schöner als ich. Deswegen hier jetzt die Nominierten.
Ulrike Dresner ist nominiert mit Die Verwandelten. Der jüngste Nominierte in dieser Kategorie ist Joshua Groß mit Prana Extrem. Außerdem im Rennen der Lyriker und Verleger Dinja Gücüyeter mit Unser Deutschlandmärchen. Der österreichische Autor und Büchnerpreisträger Clemens J. Setz steht auf der Liste mit Monde vor der Landung und als fünfter Roman Aufklärung von Angela Steidele.
Tja, Micky Beisenherz hat sie alle gelesen.
Ich habe sie alle gelesen und kann sie alle wärmstens empfehlen.
Okay, ja. Also sind wir ehrlich, ich war ganz baff, als die Liste kam dann so heute um 10 Uhr, weil ich heute Morgen noch in der Redaktion gesagt habe, ja, ein, zwei, vielleicht sogar drei dieser sechs habe ich bestimmt gelesen oder zumindest schon drüber gelesen. Soll ich uns mal jetzt die Generalabsolution unserer Literaturkritikerin Miriam C. einspielen?
Ich bitte darum.
Ich hätte gesagt, diese Romanauswahl, das ist so eine richtige LiebhaberInnen-Auswahl. Und auch gar nicht abwertend gemeint ist, das sind alles Bücher mit sehr eigenen Stimmen, auch Bücher, die ein Risiko eingehen, nicht eingängig sind, auch sehr diskurslastig eher. Und das ist für mich auch keine Auswahl, hinter der steht, das sind die besten, die schwergewichtigsten Romane des letzten Jahres, sondern aus der Zusammenstellung steht für mich auch die Motivation, eine Entdeckung zu machen, auch an die Ränder des Literaturbetriebs zu gehen, um Geheimtipps Platz zu geben.
Und das finde ich, was da gerade unsere Kritikerin gesagt hat, ist eigentlich mal ein ganz schöner Ansatz bei Preisen, weil so häufig hat man noch genau das Phänomen. Ne? Also in der guten Anlehnung an einen anderen Kontext, ja, hast du einen Preis am Schuh, hast du einen Preis am Schuh.
Ach so, ja.
Ne? Also wenn die schon bekannt sind, die kriegen dann meistens noch einen, weil sich die Preise dann wiederum auch immer mit der Prominenz der Leute rühmen wollen.
Ja.
Also, ja, und da ist es mal ein anderer Ansatz.
Das ist eher eine Art Leseempfehlung. Ne? Mhm. Und dass man so angestupst wird über die Preise, finde ich nicht verkehrt. Gerade im Literaturbetrieb mal ein bisschen auf diejenigen zu kommen, die jetzt vielleicht nicht bei Dussmann im Schaufenster sind oder irgendwo in der Bahnhofsbuchhandlung ausliegen. Das ist ja zunächst einmal sehr gut. Wenn ich die Titel mir angehört habe, dann ist das vermutlich alles dann doch sehr, sehr zeitgeistig. Und,
Also es gibt zum Beispiel Monde vor der Landung vom ja nicht unbekannten Clemens J. Setz.
Ja, genau.
Der beschäftigt sich mit ganz frühen Querdenkertum.
Ah, ja.
Das scheint ganz interessant zu
früh
sein.
Früh bedeutet wie früh?
Muss ich jetzt auch nochmal, darüber habe ich sogar gelesen, aber es geht im Prinzip wirklich, ich reiche nach. Ja?
Okay.
Ich springe weiter, Joshua Groß, wo die Jury sagt, das könnte der Roman der letzten Generation sein. Also man merkt auch so natürlich, wenn man böse ist, kann man sagen, Zeitgeist an der Zeit dran.
Ja. Naja, der Zeitgeist bestimmt ja derzeit so ziemlich jede Preisverleihung. Das merken wir ja auch im Zusammenhang mit der Berlinale beispielsweise oder anderen Preisverleihungen, dass der Zeitgeist da extrem reinwirkt. Das ist ja oft auch völlig in Ordnung. Die Frage ist halt unterm Strich, wie leicht konsumierbar das Ganze ist. Also nichts gegen diskursstarke Bücher, aber wenn ich dann nach 50 Seiten weglege und sage, ach Kinders, ich gucke jetzt doch nochmal, was bei TikTok so los ist, ist ja auch keinem gedient.
Schauen wir mal auf das Sachbuch. Da gibt es auch eine ganz interessante Mischung. Übrigens auch unser Sachbuchkollege Christian Rapansel, der das schon mal so schnell eingeordnet hat, gesagt hat, auch da ist es ganz ähnlich. Das ist eigentlich auch wieder eher so eine Leseempfehlung und nicht im Prinzip das, worüber alle schon reden. Da sind zum Teil aber auch bekannte Namen dabei. Jan-Philipp Remsma hat geschrieben, eine Biografie über einen auch eher unbekannten Christoph Martin Wieland, die Erfindung der modernen deutschen Literatur, kriegt man da wohl präsentiert. Eine Taz-Korrespondentin, nämlich Simone Schlindwein, die sich anschaut, wie in Afrika so ein Widerspruch entsteht zwischen Naturschutz und dem Schutz der Menschen. Also wo die Natur dann auf einmal über Menschen gestellt wird und wie man eigentlich aus diesem Dilemma rauskommen könnte. Ganz andere Geschichte, aber auch eigentlich ganz unbekannter, der Soziologe Oliver Nachtwey zusammen mit Caroline Amlinger, gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. Und dazu hat Kritiker Christian Rapansel Folgendes erklärt.
Das Buch Gekränkte Freiheit von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, das ist aus dem Oktober des vergangenen Jahres. Wirklich spannendes Buch. Beide kommen aus der Soziologie und erforschen diesen Typus des selbsternannten öffentlichen Intellektuellen, der sich mutig als Rebell gegen Sprechverbote und Denkverbote stellt. Man merkt an meinem Tonfall schon, dass sie das denen nicht ganz abnehmen. Sie sprechen da von dem libertären, autoritären, also Leute, die beleidigt und lautstark auf ihre individuellen Freiheiten pochen und dann Kritik als persönliche Kränkung nehmen und dann, sagen sie, wirklich in eine beleidigte Demokratiefeindlichkeit kippen.
Ich sehe Micky Beisenherz hier schon so leicht schmunzeln.
Ich hatte so mehrere Gesichter, die so vor meinem inneren Auge abliefen. Ist das die öffentliche Antwort auf das Buch von Anna Schneider?
Ja, möglicherweise. Anna Schneider, Autorin bei der Welt. Genau. Team Freiheit, wie man da gerne
Freiheit
sagt.
Freiheit beginnt bei mich.
Ja, genau. Ja, ja.
Oder Wolfgang Kubicki, ne? Das ist natürlich auch irgendwie.
Ja, aber also ich glaube, da haben Sie wahrscheinlich schon ein paar Namen benannt, ja, die da auch vielleicht adressiert sind in diesem Buch. Ist aber auf jeden Fall, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr lesenswerte Sache. Hätten Sie noch eine aktuelle Empfehlung gegen Sozialisten?
Also ich selber lese gerade, das Buch ist allerdings von 2019, von Jackie Tomei, Brüder.
Mhm, ja.
Fantastisches Buch, bin total begeistert.
Wenn ich mich recht erinnere, wenn ich mich recht erinnere, auch zumindest unter den Nominierten damals beim Leipziger Buchpreis.
Genau, ne? Genau. Ja, mhm. Ja. Und das beschäftigt sich ja auch mit Herkunft und Prägung und ja, es ist ein eigentlich doch auch sehr zeitgeistiges Buch und empfohlen wurde es mir wiederum von Ijoma Mangold, der seinerseits ja gerade ein Buch über Bitcoins geschrieben hat. Das würde ich mir, also das Thema, da gehen bei mir sofort immer die Klappen runter, sobald ich Bitcoins höre. Das ist für mich so irgendwie kurz vor Nepper, Schlepper, Bauernfänger.
Ja.
Aber wenn Ijoma Mangold ein ganzes Buch darüber schreibt, dann denke ich mir, vielleicht sollte man sich's doch mal durchlesen.
Das ging mir auch so bei diesem Mann, den ich super spannend und interessant finde, bei diesem Thema, bei dem ich auch tendenziell mal abschalte. Er war bei uns im Deutschlandfunk Kultur dazu schon im Interview.
Ja.
Und allein diese 6, 7, 8 Minuten, die das waren, haben mich geöffnet für das Thema. Ja, also auch etwas, in das man reinschauen kann, reinschauen sollte. Ich würde Ihnen an dieser Stelle empfehlen, schauen Sie einfach mal rein, was wir so alles zusammengestellt haben, nämlich eine ganze Menge auf deutschlandfunkkultur.de. Rezension gibt es da, Übersichten jetzt zur Leipziger Buchmesse zum Preis. Und generell würde ich sagen, folgen Sie mal Miriam C. auf Instagram und folgen Sie Micky Beisenherz, lohnt sich auch, und folgen Sie mir.
Aber bitte nur bei Instagram.
Endlich mal Depeche Mode, das Ihnen gefällt.
Ja, ja. Ich war nie ein glühender Fan von Depeche Mode. Mir war das häufig zu kalt und metallisch. Hat mich nie wirklich erreicht, aber den Song finde ich gut. Aber es ist wahrscheinlich dann auch schon so, dass viele Östrogen, was Männern um die 60 dann schon durch den Körper fließt, was mich einfach anspricht, denke ich mal.
Ghosts Again heißt er übrigens. Das ist die Single aus dem Album, das morgen erscheinen wird. Memento Mori.
Mhm.
Auch ein schöner Titel, ne? Wenn man so vielleicht jetzt nicht mehr ganz am Anfang der Musikkarriere steht.
Bedenke, naja, und vor allem, wenn man ein wichtiges Bandmitglied verloren hat, ja, ne? Dann ist das, liegt das wahrscheinlich bleischwer im Raum und hat ja Martin Gore und Dave Gahan, heißt er, glaube ich, richtig, dann ja irgendwie auch erstmal zusammengebracht. Die haben ja, glaube ich, jahrelang einfach gar kein Wort miteinander gesprochen.
Memento Mori, also wenn Ihnen das durch den Kopf geht und Sie sich fragen, was Sie alles unbedingt noch machen wollen und machen müssen im Leben, die berühmte Bucketlist, Depeche Mode geht auf Tour ab Mai durch Deutschland. Also, jetzt ist die Chance.
Da zücke ich doch mein Telefon und dokumentiere das im Internet, Herr Frenzel.
Was?
Ja, den Konzertbesuch.
Ach so, na ja.
Macht man das doch,
ja,
oder nicht? Das ist selbstverständlich.
Okay.
Ja. Ich wollte eine moderative Brücke bauen.
Ach so, nee, ja. Gleich bitte.
Ach so.
Ich würde noch einen kleinen Sprung zurück machen. Versäumnisse des Moderators an anderer Stelle. Die berechtigte Frage von Ihnen, wann denn dieser frühe Querdenker anzusiedeln ist, als wir jetzt gerade über Clemens J. Setz sprachen und seinen Roman Monde vor der Landung. Das ist also eine, beruhend auf einer wahren Persönlichkeit, einer wahren Person, so zwischen den zwei Weltkriegen.
Ach guck.
So viel dazu.
Der hatte aber keine Baby-Doku bei RTL 2 geplant, ne?
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Serie der Woche. Tiere im Fokus.
Tiere im Fokus. Der kürzeste Podcast der Welt.
Auf drei bist du auf Sendung. 1, 2, 3.
Anna, flattern Sie direkt an das Mikro ran.
Hallo.
Was ist Ihr Anliegen?
Ich will essen, Aro, ich erstünde Ostern nicht sprechen kann.
Sie können keine Labiale bzw. Lippenlaute wie B, P, F sprechen, da Sie für diese Lippen brauchen. Und Anna, Sie haben doch keine.
Von Natur aus.
Anna?
Hallo.
Bitte den letzten Satz nochmal, weil da hatte ich einen Knacker auf der Aufnahme.
Von Natur aus.
Das war Tiere im Fokus mit der Amazone Anna aus den Amazonas.
Hallo.
Der Königin unter den sprechenden Papageien.
Papageien.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ja, ja. Ich muss gerade ganz kurz mit mir mal lachen. Mein Gast heute ist Micky Beisenherz, ein Mann, dem man wunderbar folgen kann auf allen möglichen Kanälen der sozialen Medien, vor allem auf Twitter und auf Instagram, aber nicht auf TikTok, oder habe ich was verpasst?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe noch mal ganz kurz in meinen Personalausweis geguckt, festgestellt, dass ich Jahrgang 1977 bin und habe gedacht, also wenn du dich bei TikTok bewegst, dann grundsätzlich nur zu gucken, was deine 16-jährige Nichte gerade so macht.
Ich meine, es wird uns ja auch gerade einfach gemacht, die TikTokisierung von Instagram erspart einem vielleicht den Weg in dieses soziale Netzwerk, über das wir hier an dieser Stelle sprechen. Man muss das vielleicht nochmal dazu sagen, das ist ja so das erste erfolgreiche große Netzwerk, das nicht westlicher Bauart ist, also nicht irgendwie aus dem Silicon Valley oder aus sozusagen dem demokratischen freien Westen kommt, sondern aus dem autokratisch-kommunistischen China.
Ja.
Und deswegen kommen ja jetzt immer mehr Fragen auf. Wir kommen heute drauf, weil Nancy Faeser, die Innenministerin, die auch gerade übrigens in Washington ist, sich dazu geäußert hat, gesagt hat, nein, also verbieten müsse man das nicht. Aber wir müssen schon mal sehr genau reinschauen, was da eigentlich mit den Daten passiert.
Was heißt das denn dann, wenn man sehr genau reinschaut?
Naja, also man will natürlich vor allem vom Konzern jetzt erstmal erfahren, was tut ihr damit? Der Konzern, der sagt natürlich, macht euch keine Sorgen, wir sind da ganz sensibel.
ByteDance, oder wie heißen die, ne?
Die sind aber gerade, und deswegen ist dieser Spielort Washington ganz interessant, nochmal ganz anders unter Druck auf dem ganz großen amerikanischen Markt, denn da ist die Politik schon einen Schritt weiter. Im Repräsentantenhaus liegt einen Antrag vor von den die Mehrheit innehabenden Republikanern, TikTok wirklich komplett zu verbieten. Mhm. Heute tritt der TikTok-Chef auf im Repräsentantenhaus zu einer Anhörung. Was sagen Sie denn, wenn Sie das so hören, so von der Palette, gerade weil ja offenbar der Zweifel nicht ganz unberechtigt ist, was heißt denn das in Daten reinschauen? Ist dann vielleicht Verbot die konsequentere Lösung?
Na, es ist ja schon ganz amüsant, dass Joe Biden derzeit alles abknallt am Himmel, was ansatzweise nach chinesischem Ballon aussieht. Auf der anderen Seite hast du mit TikTok eine Art angepasst an die UserInnen, trojanisches Einhorn, das einfach Daten absaugt, und das funktioniert ja als Spionagetool ja wesentlich effizienter als irgendein Ballon, der da so ganz analog am Himmel hängt. Also, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man darüber nachdenkt, das zu verbieten, auch eingedenk des Umstandes, dass man sich möglicherweise bald in einem noch viel heftigeren Konflikt mit China befinden wird, als das ohnehin schon der Fall ist, das erscheint mir jetzt nicht völlig weit hergeholt, auch wenn ich die Republikaner in der Regel sehr kritisch sehe, was ihre Entscheidung angeht. Aber das hat ja nichts damit zu tun, sich jetzt einfach irgendeinem woken Zeitgeist entgegenzustemmen, sondern das sind ja ganz elementare, sicherheitsrelevante Fragen. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel in Kanada aus Regierungsgebäuden sämtliche Kameras entfernt wurden, die chinesischer Bauart sind. Das heißt, es gibt ja eine sehr, sehr hohe Sensibilisierung, was chinesische Technik oder halt eben auch Software und Softwareprodukte angeht. Von daher kommt mir das jetzt nicht so weit hergeholt vor, dass man sagt, pass mal auf, das sind hier ganz, ganz sicherheitsrelevante Fragen. Also, dass man TikTok zum Beispiel auf dem Diensthandy nicht nutzen darf, wenn man in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch Regierungsnähe hat oder so, das ist, glaube ich, sowieso schon mal der unterste Standard. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, aber es ist irgendwie ja auch witzig, ne? Also wie sensibel wir mit unseren Daten sind einerseits, und wir wollen nichts preisgeben und Datenschutzgrundverordnung und um Gottes Willen keine Volkszählung. Andererseits sagst du ja, ich möchte schon, dass die Leute mir während der Pandemie dabei zusehen können, wie ich mit Weißweinschorle im begehbaren Kleiderschrank tanze. Das ist ja eben.
Ja, weil natürlich auch immer so die Vorstellung, glaube ich, bei vielen so naiv vorherrschte, was soll man denn Böses damit wollen?
Ja, ne? Ja.
Und ich glaube, so was so die ganzen großen amerikanischen Player angeht, da haben wir ja auch schon gesehen bei Facebook, also denken wir an die amerikanische Präsidentschaftswahl 2016, an die ganze Brexit-Kampagne, also wo man auch schon gesehen hat,
Facebook hat quasi eine Art Völkermord an den Rohingyas mit ausgelöst.
Oder noch viel schlimmer, ne? Ja. Also wirklich, wo es zu Blut, zu Tod und dergleichen geführt hat. Aber wo wir gesehen haben, da sind schon im Prinzip ganz wichtige Netzwerke, kritische Infrastruktur, muss man in dem Fall ja wahrscheinlich einfach sagen, überfordert, ohne eine böse Absicht zu haben.
Ja.
Jetzt haben wir möglicherweise die Kombination, dass da vielleicht gar keine guten Absichten sind, und dann kann man sowas ja noch viel mehr instrumentalisieren, auch in die andere Richtung. Also
absolut.
Es geht um Datenabsaugen, aber es geht natürlich auch darum, welche Inhalte werden ausgespielt,
genau.
Das kriegen Menschen zu sehen.
Absolut. Ja, und darüber aber, das ist ja nun eine Diskussion, die hat man ja seit Jahren auch immer, die Frage, zum Beispiel Facebook oder Twitter, bis bist du jetzt eher so eine Art Straßenbetreiber und was auf den Straßen los ist, das ist die Sache der Fahrenden, in Anführungsstrichen, oder bist du eine Art Publizist und hast du dann in diesem Falle auch die Pflicht, das zu kuratieren, was da ausgesendet wird? Also das sind ja Fragen. Das Problem ist manchmal, wir haben es ja da gar nicht mehr mit so klassischen Netzwerken zu tun, das sind ja eher so schon Staaten. Also so ein Mark Zuckerberg ist ja mehr Staatenlenker als Unternehmensgründer. Und
man merkt immer eigentlich wieder Willen. Also eigentlich will er das gar nicht und hat aber doch durch diese
Macht. Also was er will, das ist einmal dahingestellt. Ne? Also Kontrolle würde er zumindest gerne selbst behalten. Was ich in dem Zusammenhang mit einer Anhörung ja irgendwie auch rührend finde, ist, das hat man ja bei Zuckerberg auch gesehen, als dann die ganzen Granden ihm gegenüber saßen. Das sind halt auch einfach alte Leute, die überhaupt gar keine Ahnung von der Materie haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim TikTok-Chef genauso läuft, aber als Mark Zuckerberg vor 6 Jahren die Anhörung hatte, da saßen Leute, wie, ich weiß nicht, wer es war, Lindsey Graham und Co., die waren halt alle weit über 70. Also die haben ihn wirklich gefragt, als säße da, keine Ahnung, Rezo bei Servus TV.
Ich habe jetzt aber auch gerade die Befürchtung, dass vielleicht Menschen, die noch jünger sind als wir, gerade uns über TikTok reden und du denkst, oh Gott, die haben es ja gar nicht begriffen.
Aber Herr Frenzel, sehen wir es mal so, es ist besser, Sie hören uns über TikTok reden, als dass Sie uns bei TikTok tanzen sehen.
Ja.
Das Glas ist halt voll.
Das ist wahr. Ich hätte jetzt hier noch so ein paar Sachen auf dem Zettel stehen. Aber
was soll ich machen? Holen Sie doch das Handy raus. Ich mache doch alles.
Ja, also schauen Sie mal auf den bekannten sozialen Netzwerken, auf denen sich Mickey Beisenherz befindet, was wir da am Ende noch liefern können. Ja. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einfach mal einen Punkt.
Okay.
Ich habe jetzt hier ein sehr schönes Thema, bitte gerne auch für zu Hause zum Diskutieren. Wir sind bei der Jogginghose und einer Nachricht aus Nordrhein-Westfalen, grob gesagt aus ihrer Heimat, Mickey Beisenherz. Ja. Dort hat jetzt eine Sekundarschule, nämlich in Wermelskirchen, eine neue Kleiderordnung erlassen für die Schülerinnen und Schüler, aber ich glaube für alle, aber vor allem natürlich für die. Jogginghose ist verboten.
Ja.
Zitat, sportliche Kleidung ist okay, aber wir laufen nicht im Trainingsanzug oder Jogginghose herum.
Auf dem Karl-Lagerfeld-Gymnasium in Wermelskirchen.
Ja. Ja, ich meine, genau. Ja,
ich komme aus dem Ruhrgebiet, Herr Frenzel. Da ist die Jogginghose schon so fast so eine Art Sternzeichen. Also da
Sternzeichen?
Ja, also früher sind ja alle in Ballonseide da rumgelaufen. So kenne ich es.
Also Sie meinen, es geht noch schlimmer?
Es geht definitiv noch schlimmer. Wir reden jetzt ja wahrscheinlich über die Modelle aus Baumwolle. Ja, und mein bester Freund Oliver Polak, der ist ja in der Jogginghose zur Welt gekommen. Und der zumindest kann nun sehr deutlich mit Kassenbelegen belegen, dass eine Jogginghose nicht zwingend Ausweis sein muss von Finanzschwäche.
Das stimmt.
Keine Klassismusfrage.
Also, ja, aber jetzt begebe ich mich wieder zurück in die Welt einer beliebigen Schule, Sekundarschule, Gymnasium, wie auch immer,
ja,
in Deutschland. Und da habe ich schon das Gefühl, da sieht man jetzt nicht die von Ihnen angesprochene Preisliga, sondern ist ja auch okay. Ich meine, sind Schülerinnen und Schüler. Und jetzt kommt bei mir so ein kleiner konservativer Touch durch. Mhm. Weil ich denke, ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Und zwar aus folgendem Grund, dass man den Kids beibringt, dass es so unterschiedliche Situationen im Leben gibt. Mhm, also das auch als Lebensvorbereitung.
Ja.
Das muss jetzt irgendwie nicht der Konfirmationsanzug sein oder so, aber dass man irgendwie deutlich macht, hey, es gibt unterschiedliche Register im Leben, die man zieht, Situationen, an die man sich anpasst, womit man auch was ausdrückt.
Ja.
Also ich meine, der schon erwähnte Lagerfeld mit seinem Zitat, das darf man eigentlich nicht mehr zitieren, das ist so durchzitiert wie das Ende der Geschichte von Fukuyama.
Ja.
Ne? Aber dass man eben, ich muss es nochmal sagen, zur Verklärung, ja, also dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hat, wenn man eine Jogginghose trägt, ist ein bisschen radikal, aber so ein kleiner,
also wenn man sich Ernst August von Hannover anguckt, muss man sagen, man kann auch im feinen Anzug die Kontrolle über sein Leben verlieren. Aber klar, also zumindest diesen Zweiklang aufzumachen, dass man sagt, also dass auch mit einer ausgebeulten, ausgeleierten Hose auch eine gewisse ausgebeulte, ausgeleierte Geisteshaltung einhergeht, das würde ich sogar in gewisser Hinsicht teilen. Also man hat ja das Gefühl, die Jogginghose ist die neue Schuluniform, wenn sie alle damit kommen, sehen sie in gewisser Hinsicht auch alle gleich aus. aus. Also so gewisse klassistische Unterschiede werden dadurch ja auch wieder ein bisschen egalisiert. Ist ja vielleicht gar nicht verkehrt.
Das ist natürlich ein charmanter Vorschlag. Also wenn man sagt, also Stichwort Schuluniform, ich weiß nicht, ob man es so ganz konsequent durchziehen müsste. Aber klar, es nimmt natürlich auch ein bisschen Vergleichsdruck raus. Ne?
Ich würde ja tatsächlich eher für die Schuluniform plädieren, dass man diese Fragen nicht mehr anhand der Kleidung erörtern muss. Aber sind wir ehrlich, die Natur bahnt sich auch da ihren Weg, dass man gewisse soziale Status, ist die Mehrzahl von Status, ne? Da frage ich jetzt den Karlateiner. Ne?
Stati?
Stati, hätte ich gesagt, aber ich glaube Status.
Status, ist die Mehrzahl von, ne?
Status. Ich meine ja.
Welche O-Deklination oder wir klären auch das. Ja.
So, jetzt haben wir aber sie wieder alle, also nach diesem Unterhosen-Gate am Anfang haben wir jetzt aber nun wirklich alle wieder zurückgeholt. Ne?
Genau, wir haben über die Unterhosen gesprochen, über die Jogginghose und ich bin total dankbar, als das Thema heute Morgen in der Redaktionskonferenz aufkam, dass niemand so richtig genau hingeschaut hat, was ich so unter dem Tisch an Beinkleid zu bieten hatte.
Naja, also Entschuldigung.
Ich habe eine Hose, die wurde mir beworben, dass sie im Prinzip so eine Mischung aus Anzug und Jogginghose ist.
Ach so, so eine Jeggings, also quasi eine genau, ne, ja, Jeggings waren es, also quasi eine Jeans-Leggings, so eine Jogging-Jog-Jeans, sowas. Toll, Herr Frenzel, genau. Und das ist alles beim Deutschlandfunk Kultur, das ist die TikTokisierung vom Deutschlandfunk Kultur, das muss man einfach so sagen. Das ist so.
Sehen Sie ja gleich, wenn wir tanzen. Und wir sind bei einem noch, überraschenden Thema. Mhm. Es geht ein bisschen zurück in die Geschichte, in die Musikgeschichte, Ludwig van Beethoven, Micky Beisenherz. Es gibt neue Erkenntnisse.
Endlich mein Thema.
Neue Erkenntnisse zu seinen Locken, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Es wurden jetzt Locken aus öffentlichen und auch aus privaten Sammlungen, und zwar im Vereinigten Königreich, in Europa, Kontinentaleuropa, in den USA, untersucht und mit ziemlicher Sicherheit konnte man feststellen, sie sind authentisch. Also es war Beethoven, da gab es lange offenbar Verwirrung auch, wer ist jetzt die echte Beethoven-Locke.
Ja.
Da haben Sie schon gehört von den Erkenntnissen, die es da so gab?
Nee, ich habe nur beim Thema Haarprobe gedacht, es wird schon wieder ein neuer Bildchefredakteur gesucht, aber es geht offensichtlich um Beethoven. Nein, mir ist es entgangen.
Gut, dann kann ich mal liefern. Also er ist vermutlich an Leberversagen, bedingt durch eine Leberzirrhose gestorben. Er hatte Hepatitis B. Er hat ganz offensichtlich zu viel getrunken. Er ist aber nicht, das war lange eine Vermutung, an einer Bleivergiftung gestorben. Die Locke, die das nämlich belegt hat, die wurde fälschlicherweise Beethoven zugeordnet. Jetzt weiß man, sie stammt von einer Frau, also nicht von ihnen. Jetzt kommt aber eigentlich die eigentlich schwierige Sache, mit der wir alle lernen müssen, umzugehen. Man hat festgestellt, dass es irgendwo ein Kuckuckskind gegeben haben muss. Es gibt nämlich eine noch lebende Beethoven-Linie, in Belgien vor allem angesiedelt. Aber das passt nicht zusammen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Diese Beethovens haben nichts mit Beethoven zu tun.
Ja.
Oder aber Beethoven war eigentlich gar kein Beethoven, sondern das Kuckuckskind.
Ach du meine Güte. Das ist natürlich verheerend. Aber über Beethoven, da kursieren ja sowieso die interessantesten Spekulationen. Vor 2 oder 3 Jahren wurde ja auch mal spekuliert, ob Beethoven ein BPOC sein könnte.
Das müssen Sie jetzt nochmal für das ganz große Publikum
also
übersetzen.
Also Black and People of Color. Mhm. Und da ist aber wohl nichts dran. Er hatte lediglich wohl aufgrund diverser Spanienaufenthalte eine etwas dunklere Hautfarbe. Also er war so eine Art Robert Geis der damaligen Musikbranche. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ansonsten wurde er mir, Konrad Beikircher hat, glaube ich, mal zum Beethoven-Jahr, was vor 2 Jahren war, ein relativ langes, schönes Buch geschrieben. Und da wurde er auch als absoluter Lebemann dargestellt, weshalb das mit der Leberzirrhose jetzt auch nicht so. Also er ist der Keith, eigentlich ist er eher der Keith Richards der damaligen Musikszene. Und gehört das nicht auch ein bisschen zu solchen Musiklegenden, dass sich solche Gerüchte um einen ranken und dass man jetzt auch nicht genau weiß, wer war jetzt das Kind? Und
Ich finde es ja immer faszinierend, mit wie viel Herzblut da immer noch Menschen dran arbeiten an solchen Fragen. Ne? Denn ehrlich gesagt, also das ist jetzt nett, mit Ihnen drüber zu plaudern, aber wenn die Welt das nicht wüsste, die Musik wäre genauso schön.
Fantastisch. Ich bin ja schon froh, wenn da nicht noch die Texte umgeschrieben werden. Aber das war ja bei Beethoven jetzt ja eher nicht das Thema.
Micky Beisenherz, Gastgeber des Podcasts Apokalypse und Filtercafé. Wenn Sie den noch nicht kennen, hören Sie mal rein. Da haben Sie nämlich die Chance, es schon ein nettes Gespräch zu den Themen des Tages zu hören. Und zwar zur früher Stunde und nicht erst mittags wie bei uns. Dann tun Sie das. Und
wir sind quasi das Logo von Studio 9.
Schön gesagt. Micky Beisenherz, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier heute bei uns in Studio 9 im Deutschlandfunk
Kultur. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
Sehr gerne.